Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts mit Peter Kohlgraf, dem Bischof von Mainz, und Anja Schneider, Journalistin. Wir sprechen über einige Lebensfragen heute mit Vincent Klink. Spitzenkoch, bekannt aus dem Fernsehen, Inhaber des Restaurants Wielandshöhe in Stuttgart und Buchautor. Unsere Themen: Kochen, Essen und einiges, was sonst noch im Leben wichtig ist. Vincent Klink, welches Essen hat Ihnen denn zuletzt mal so richtig gute Laune beschert? Also war lecker und Sie hatten nette Gesellschaft?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass es mir in meinem Restaurant am besten schmeckt. Aber nicht im Restaurant, sondern hinten in der Küche, wo ich auch, wenn man was Neues ausprobiert, meine Köchinnen, ich habe ja 4 Köchinnen und 3 Männer, die bringen mir immer wieder was vorbei und Chef, probier mal es. Und das ist natürlich eine sehr gute Position, muss ich Ihnen sagen.
Das klingt paradiesisch. Bischof Kohlgraf, auch Sie kochen und zwar gern. Das wäre doch mal was, mal kochen für Vincent Klink. Würden Sie sich das trauen?
Das möchte ich ihm nicht antun. Und ich sage mal, die Situation im Haus habe ich hier auch nicht, dass dann 4 Leute zu mir kommen und mir Essen anbieten. Das muss ich dann schon selber machen. Aber ich gestehe, dass das, was ich dann für mich mache, mir auch eigentlich immer relativ gut schmeckt.
Herr Klink, können Sie das überhaupt ertragen, wenn jemand anders als Sie das Essen zubereitet? Sie haben jetzt von den Köchen gesprochen oder Köchinnen, die da noch dabei sind. Ist das zu ertragen als Chef oder muss man da doch immer so ein bisschen seine Finger mit drin haben?
Also wenn das nicht zu ertragen wäre, dann müsste ich ja eigentlich in eine psychiatrische Anstalt. Ich finde, bekocht werden ist mir viel lieber, als dass ich kochen muss. Also es ist ja bei mir kein Hobby, sondern das ist Arbeit und die mache ich auch gerne in meiner Küche. Aber es gibt nichts Schöneres, wenn mir was vor den Mund gestellt wird und ich kann das so essen. Das, vielleicht bin ich von Haus aus eigentlich auch ein bisschen faul und natürlich auch verwöhnt, weil es ist ja eigentlich erst im Lockdown passiert, dass ich privat etwas gekocht habe. Das hat es nie gegeben. Sondern meine Frau hat halt dann am freien Tag grundsätzlich, früher waren sie noch viel zu weich und verkocht, die Spaghetti, aber mittlerweile macht sie das sehr, sehr gut. Und dann hat sie noch eine Reispfanne drauf. Und das gibt's halt am freien Tag und den anderen Tag, wir haben 2, da geht's dann in irgendein Gasthaus.
Okay, also das muss man jetzt einordnen. Vincent Klink, Sie sind Schwabe und die Schwaben sind ein bisschen zögerlich mit den Komplimenten. Also wenn Sie sich so über Ihre Frau äußern, ist das schon ein Riesenkompliment, denke ich mal, ne?
Ich habe noch nie bessere Spaghetti gegessen.
Fantastisch. Das, was Sie eben gesagt haben, Herr Klink, dass Ihnen das Essen so wunderbar vorgesetzt wird, so stellt man sich das ja vor, war das bei früher zumindest bei den Pfarrern gang und gäbe, die dann eine Haushälterin hatten, die traditionell für Sie gekocht hat, Bischof Kohlgraf. Wer kocht denn im Alltag für Sie?
Also ich glaube, ich könnte viele Köchinnen haben, wenn ich in die Zeitung inseriere, dass ich Hunger habe und mich darüber freuen würde, mittags ein Essen zu bekommen. Ich könnte hier Essen aus dem Priesterseminar bekommen, aber tatsächlich auch in der Corona-Zeit hat sich mein Verhalten verändert. Ich koche in der Regel jetzt tatsächlich für mich selber und manchmal koche ich auch vor. Ich bin so ein Suppenkasper und wenn so eine Suppe mal gekocht ist, dann muss ich halt auch 4 Tage davon essen. Also dann hört es aber auch auf mit dem Spaß, dann freue ich mich wieder über was Neues. Aber das ändert sich, aber im Moment koche ich mir selbst und es gibt viele Hilfen, sodass es auch schnell geht.
Okay, das ist wohl eher außergewöhnlich, dass Sie als Bischof selbst kochen. Warum tun Sie das?
Das ist jetzt gerade in der langen Zeit der Videokonferenzen auch eine gute Ablenkung, Gemüse zu schneiden und damit jetzt nicht Aggressionen, aber dann irgendwie auch positive Gefühle irgendwie zu erarbeiten.
Bischof Kohlgraf, wir haben Fastenzeit, beruhen darauf, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste gefastet haben soll. Darf man Ihnen Kuchen und Alkohol anbieten oder worauf verzichten Sie beim Essen?
Man darf mir das anbieten. Ich würde das dann von der Situation und von der Laune abhängig machen, ob ich das immer nehme. Also ich bin da nicht so ganz rabiat, ehrlich gesagt, weil ich natürlich manchmal auch eingeladen bin, wenn man jetzt mal von Corona-Zeiten absieht. Und dann ist es manchmal auch irgendwie schwierig zu sagen, danke, für mich heute nur ein Wasser und eine Gemüsesuppe. Dann muss man auch, ist es auch eine Frage der Höflichkeit zu sagen, ich mache damit. Aber für mich zu Hause kann ich das natürlich entscheiden. Worauf verzichte ich? Es ist weniger im Bereich des Essens, ehrlich gesagt, sondern gut, Süßigkeiten könnte man reduzieren, die gute Schokolade. Aber es ist auch eine Frage des Konsumverhaltens zum Beispiel bei mir. Also, dass ich dann sage, ich specke etwas ab, was Einkäufe und so weiter angeht.
Herr Kling, viele Christen essen freitags kein Fleisch in Erinnerung daran, dass Jesus Christus am Karfreitag am Kreuz gelitten hat und gestorben ist. Wie sieht Ihre Speisekarte in der Fastenzeit aus? Gibt es zum Beispiel freitags mehr Fisch?
Ja, eigentlich ist es fast die gleiche Küche wie das ganze Jahr über, weil die spannendste Küche überhaupt ist eigentlich die Fastenküche. Und zum Beispiel die italienische Cucina Povera, also die Küche der armen Leute, und das interessiert mich ungemein. Und da ist die schwäbische Küche ganz besonders gut, weil das Schwabenland war vor der Industrialisierung ein sehr armes Land. Und es gibt in keinem Landstrich mehr raffinierte, billige Gerichte, allerdings alle sehr arbeitsintensiv, als im Schwabenland. Das hängt mit der Armut zusammen. Und früher haben halt die Leute das ganze Jahr Fastenküche gehabt. Hat halt am Sonntag vielleicht einen Braten gegeben, das war's dann schon. Aber ich erinnere mich noch freitags an Nudeln in süßer Milch. Also Milchnudeln und solche Geschichten. Und aus solchen Sachen kann man sehr, alten Rezepten kann man sehr moderne Sachen kreieren. Das regt richtig die Fantasie an. Wisst ihr, so ein Steakbraten, das ist ja vorbei. Das interessiert ja heute niemand mehr.
Naja, und Fisch ist längst nicht mehr das arme Leuteessen, was es vielleicht mal war. Ja,
ja, und dann die Klosterküche. Ich meine, in der Fastenzeit, die Schnecken, da ging es ja ab, und die Frösche und also Froschschenkel und was sie alles gemacht haben. Es ist äußerst raffiniert und wissen heute eigentlich die wenigsten. Also ich fast praktisch auch freiwillig, weil ich sage, macht mir doch bitte einfach für heute Mittag nur verschiedene Gemüse und fertig, und mehr will ich nicht.
Sie sind, Herr Kling, Sie sind katholisch aufgewachsen und bezeichnen sich jetzt heute als Agnostiker. Also Sie sagen, ob es einen Gott oder Götter gibt, das kann man nicht wissen. Wie ist das denn mit dem Glauben, Herr Kling? Würden Sie sich als gläubig bezeichnen oder nicht?
Früher habe ich das behauptet, aber nicht glauben, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Also wenn man genau nachprüft, glaubt man doch immer an irgendetwas. Und ich weiß nicht mal, ob das mit dem Agnostiker stimmt, sondern ich hänge eher Spinoza an. Also es gibt natürlich einen Gott, nur hat er kein Rauschebart, das glaube ich nicht. Ich weiß aber, dass eigentlich weil ich mich auch für alte Malerei interessiere, also auch gerade für Renaissance-Malerei, die sich ja hauptsächlich, oder viele Altarbilder, interessiert mich sehr. Ich weiß, die Leute waren damals Analphabeten und man musste denen einfach bildhaft irgendwas darstellen. Und da kam es eigentlich zu den seltsamsten Ausschreitungen, wie dass der Jesus ein solcher Heulappen war oder der liebe Gott ein Tatterkreis und was weiß ich was. Das muss man aber wirklich in einer anderen Zeit sehen. Das kann man nicht auf heute übertragen.
Es ist fantastisch, was für ein Kulturwissen Sie mitbringen. Sie beschäftigen sich mit Kunst, mit Musik. Also das ist werden ja auch eigentlich als Philosoph des Essens bezeichnet. Und das kommt jetzt hier auch wirklich wunderbar zum Tragen, muss ich sagen. Kommen wir, was die Fastenzeit betrifft, auch zu Fragen jenseits des Kochtopfs. Denn da wird es auch sehr spannend, hochemotional. Zum Beispiel kann es werden in der Beichte, traditionell praktiziert in der Fastenzeit. Bischof Kohlgraf, wo gehen Sie beichten? Überraschen Sie den Pfarrer in der nächstbesten Kirche?
Das würde ich ihm nicht antun. Ich habe einen Ordenspriester, wo ich regelmäßig hingehe, der aber nicht im Bistum lebt. So vorsichtig bin ich dann schon. Ich möchte einfach auch meine Priester hier schonen. Aber da gehe ich dann schon hin. Und jetzt muss man allerdings auch sagen, auch die bischöflichen Sünden sind nicht wirklich so spannend. Also er nimmt das mit großer Gelassenheit.
Nun haben Sie als Bischof ja Vorbildfunktion, wenn Sie in Sachen Beichte Ihr eigenes Leben auf Sünden überprüfen. Wo sagen Sie selbst zu sich, Mensch, Peter, da solltest du was in deinem Leben ändern?
Also es sind ja oft, wie das bei, glaube ich, den meisten Menschen ist, es sind ja gar nicht die großen Dinge, sondern es sind die alltäglichen Verhaltensweisen, es sind Denkweisen, es ist Urteilen über Menschen. Es sind so eigentlich so kleine alltägliche Dinge, die aber am Ende vielleicht sogar mehr Schaden manchmal anrichten, als so die großen Aktionen, die dann einmal im Leben vorkommen. Also ich würde sagen, so die großen spektakulären Sünden, dazu war ich dann vielleicht auch zu mittelmäßig. Aber so die kleinen Sachen, da bin ich schon sehr konsequent.
Bei was zum Beispiel konkret?
Naja, also ich sag mal, urteilen über Menschen, denken über Menschen. Ich komme ja auch als Bischof viel mit Menschen zusammen und ich muss manchmal schon in der abendlichen Gewissenserforschung darüber nachdenken, welches Urteil ich über andere fälle, wenn ich sie sehe, an welchen Kriterien ich das festmache, ob sie mir sympathisch sind, unsympathisch. Und das bestimmt ja nicht den Wert eines Menschen, ob der mir sympathisch oder unsympathisch ist. Aber da muss ich für mich auch Rechenschaft geben, das ist ein Beispiel. Oder wie ich auch über andere rede.
Aktuell wird von vielen Würdenträgern gefordert, dass sie öffentlich Reue zeigen und umkehren, handeln. Da gibt es viele Themen, die ja momentan diskutiert werden. Allein schon angesichts der schweren Verletzungen, des tiefen Leids beim Thema sexueller Missbrauch. Sie selbst, Bischof Kohlgraf, schrieben kürzlich öffentlich vom Gefühl der Scham und vom Wunsch, die Erde würde sich unter mir auftun. Was tun Sie konkret, damit die Gläubigen noch bleiben in der Kirche?
Natürlich bin ich als Bischof auch in dieser Gemeinschaft, wie viele unserer Gläubigen, auch in einer Art Haftungs- oder Verantwortungsgemeinschaft, wie man sagt. Ich kann als Bischof nur versuchen, die Aufgaben, die hier anstehen und die Schritte, die zur Aufarbeitung und zur Aufklärung solcher Verbrechen gegangen werden müssen, die in meinem Bistum konsequent zu gehen. Und ich glaube, dass wir da entgegen allem, was manchmal in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, auch als Kirche bei allem, was auch nicht perfekt läuft in dieser Aufarbeitung und Aufklärung, aber gar nicht so schlecht sind. Ich glaube, dass wir da als große Institution, wir reden wirklich über viele, viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die möglicherweise ja sozusagen in den Blick kommen, über 70 Jahre, die jetzt angeschaut werden, dass wir da wirklich auch relativ konsequent drangehen. Und dennoch, in der Öffentlichkeit wird es zum Teil anders wahrgenommen. Das sage ich jetzt nicht aus Selbstmitleid, aber es läuft viel, viel mehr im Hintergrund, als wahrgenommen wird.
Da lässt sich wahrscheinlich jetzt noch trefflich drüber streiten, aber das wäre wahrscheinlich ein eigener Podcast wert, eine eigene Folge. Wer weiß, vielleicht machen wir das ja mal. Vincent Klink, Sie waren im katholischen Internat und es gibt Menschen, die haben Schreckliches in kirchlichen Internaten erlebt. Ich muss gestehen, das Thema Missbrauch liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich engagiere mich auch ehrenamtlich gegen Gewalt. Das ist in dem Fall gegen häusliche Gewalt. Würden Sie uns im Rahmen des Gesprächs sagen, wenn Sie persönlich im Internat oder sonst in der Kirche Missbrauch erlebt hätten?
Ich kann darüber kaum reden, weil ich habe es nicht erlebt. Und was mich halt ein bisschen irritiert heutzutage, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ganz klar, man erwartet von der Kirche, dass nicht in Salamitaktik rumgeeiert wird, sondern dass endlich mal ein Schnitt geschieht. Und da ist man, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Und zum anderen gibt es ungleich viel mehr so im Priestertum Leute, die man bewundern kann. Also meine Patres im Internat waren fantastische Kerle, muss ich Ihnen sagen. Das war ganz klasse. Wo ich in der Lehre war, war das nicht so. Da hatte ich durchaus einen Missbrauch erlebt, ich selber. Aber vielleicht bin ich auch robust. Ich dachte, ja, der eine ist halt irgendwie ein Idiot oder so ähnlich.
Also Sie meinen das jetzt in einem Restaurant oder in einer Küche?
Ja, mein Küchenchef ging mir an die Wäsche, aber mein Gott, ist einfach vorbei. Das habe ich auch verdaut. Aber im Internat muss ich Ihnen sagen, das habe ich so eine tolle Zeit, um aufs Beichten nochmal zu kommen. Da fiel mir nichts ein, was hat man schon als junger Bub entweder unsittlich berührt oder Fleisch gegessen. Da sage ich Fleisch gegessen, da hat er gesagt, da hast du eine Mark, gehst am Sonntag am Bahnhof und trinkst für mich eine halbe Bier. Das waren einfach wahnsinnige Typen. Die waren im Leben und waren wirkliche Vorbilder. Und leider wird in der katholischen Kirche alles so schlecht geredet. Es sind aber ganz wenige, man darf nicht vergessen, es sind über 1 Milliarde Katholiken. Und dann hat es vielleicht halt 1000 komische Leute dabei oder was. Und okay, gegen die muss man vorgehen. Aber mir ist das insgesamt alles zu pauschal. Also diese ganze Verurteilung. Da ist ja jeder Priester ist ja schon halb im Generalverdacht. Und das ist aber nicht nur beim Missbrauch, das ist überall, wenn sie irgendwie ein seltsames Wort sagen. Also zum Beispiel, ich habe viele jüdische Freunde, da hat's natürlich auch einen richtigen Deppen dabei. Nicht? Aber das darf man nicht laut sagen, dann bist du ja geliefert. Nicht? Und weil das alles so schwarz-weiß ist, es gibt keine Zwischentöne mehr.
Herr Bischof Kohlgraf, das, was Herr Klink jetzt sagt, diese persönliche dieses überzeugende Erleben von Geistlichen, von Katholiken. Ich finde es spannend, dass Vincent Klink da jetzt noch so von schwärmt. Und das geht ja wahrscheinlich vielen Gläubigen so, dass sie gerade durch persönliche Begegnungen zum Glauben finden oder am Glauben halten, festhalten. Ist das so aus Ihrer Sicht, dass man mehr rausgehen sollte zu den Menschen, um persönlich zu überzeugen?
Natürlich sollte man mehr rausgehen und überzeugen. Die Frage ist halt immer, wie das gehen kann. Im Moment sind wir halt tatsächlich, das merke ich als Bischof, nicht so in der Situation. Herr Klink hat es geschildert, so seinen Eindruck, und das erlebe ich als Bischof natürlich auch verstärkt. Und mir tut's leid für meine Gläubigen, in Anführungszeichen, weil viele genau dieselben positiven Erfahrungen auch gemacht haben, die Herr Klink schildert. Das habe ich ja in der Kindheit und Jugend auch erlebt. Ich bin ja nicht Priester geworden, weil das alles Deppen waren, wie Herr Klink so schön sagt, sondern weil das gute Priester, gute Leute waren. Und so habe ich Kirche erlebt. Und das ist ja genau das, was viele Menschen heute so erschüttert, dass diese Erfahrungen, diese zum Teil auch guten Erfahrungen der Kindheit und Jugend, jetzt durch solche Erkenntnisse irgendwo auch in Frage gestellt werden. Und da ist auch eine Glaubensgeschichte plötzlich am Boden, wo Leute sagen, wem bin ich denn da hinterhergelaufen? Das ist, glaube ich, auch nochmal erschütternd. Also mir sagte neulich jemand, der in so einer Situation mit Menschen darüber diskutiert hat, dass da wirklich auch Tränen geflossen sind von Menschen, die sagen, warum habe ich das, ich habe das so nicht erlebt, aber was bedeutet das jetzt für meinen Glauben, für mein Leben?
Kommen wir mal zurück zum Essen. Vincent Klink, Sie haben eher karge Mahlzeiten im Internat erlebt und großzügiges Essen daheim. So beschreiben Sie es auch in Ihrer zu Recht viel gelobten Autobiografie Sitting Küchenbull. Woran lag es, dass bei Ihnen in der Familie früher so opulent aufgetischt wurde?
Also ich komme aus Schwäbisch Gmünd und Württemberg ist ein protestantisches Land. Teilweise gnadenlos protestantisch. Und Schwäbisch Gmünd ist eine Insel in diesem Protestantismus, eine Insel des Katholizismus. Der ist also wesentlich stärker, wie zum Beispiel in Bayern, dort wo ich halt im Internat war, war eigentlich Glauben, Katholizismus, ja, so lala, also es wurde nicht, aber im Schwäbisch Gmünd wird im Baden-Württembergischen heute noch zum Teil Schwäbisch Nazareth genannt, aus diesem Grund. Und wir haben einfach viel freudiger gelebt. Also an Fasnacht ist mein Vater 3 Tage nicht heimgekommen. Also der war einfach unterwegs und hat gleich in der Kneipe übernachtet. Und sowas ist zum Beispiel in Stuttgart undenkbar. Da sind sie eine Persona non grata, wenn sie sowas machen. Und mit den Genüssen, mit dem Essen war es das Gleiche. Also mein Opa war eher ein schwäbischer Asket, Altphilologe, und der hat sich, glaube ich, nur mit lateinischen Verben gefüttert, so ähnlich. Und hat mein Vater auch immer geschumpft, nur fressen und saufen habt ihr im Kopf und so weiter. Aber es war eine unglaubliche Wärme, also schon durch diesen Mittagstisch, also abends gab es sowieso nur Schmalzbrot oder sonst was, aber das Mittagessen war ein Akt.
Ich hab mit Staunen gelesen, dass Ihr Vater für die Familie sogar zeitweise eine Köchin aus Wien beschäftigt hat. Was haben Sie damals über gute Speisen gelernt?
Ich habe vor allen Dingen gelernt, was ein gutes Produkt ist. Es war ein schweres Lernen, weil der Vater hat jeden Abend kuhwarme Milch mitgebracht. Der war ja Tierarzt. Uns hat's gegraust. Und dann mussten wir dieses schreckliche Holzofenbrot essen, wo man heute ein Vermögen dafür bezahlt. Das haben wir gehasst. Ich habe von meinen Freunden im Pausenbrot immer gern ihr Konsumbrot mit der Industriesalami gegessen und nicht dauernd unser Hausmacherzeugs und so weiter. Aber ich habe natürlich gelernt, wie etwas schmeckt. Also schon durch Mamas Garten, die Tomaten gab es in der Tomatenzeit und so weiter. Und da bin ich heute noch richtig gut. Und ich gehe auch oft in tolle Restaurants nicht zufrieden raus, weil ich merke, das Gemüse, es war Kunstdünger im Spiel. Ich merke das, ich spüre das.
Also das heißt, Sie plädieren für Bioprodukte, für regionale Produkte. Und das kommt auch aus dem Erleben, dass die Küche, dass das Kochen auch einen entsprechenden Raum einnimmt, dafür, dass man sich Zeit nimmt. Wie war das denn bei Ihnen, Bischof Kohlgraf? Hat bei Ihnen früher, so wie bei Vincent Klink daheim, auch eine Haushälterin gekocht?
Nein, es hat keine Haushälterin gekocht. Also was Herr Klink über die Fasnachtserfahrungen oder Faschingserfahrungen erzählt, daran kann ich mich auch noch dunkel erinnern als Kölner. Natürlich, das mag jetzt anders nochmal sein als in Stuttgart. Also da war auch bei uns, sage ich mal, durchaus eine Lebensfreude. Nein, gekocht hat meine Mutter. Und da mein Vater relativ früh gestorben ist, meine Mutter dann arbeiten musste als Nachtschwester, sind mein Bruder und ich auch sehr schnell selber ans Kochen gekommen. Also mit 10 Jahren konnte ich mich selber versorgen. Ich wäre nicht verhungert.
Sie sagen das jetzt sehr abgeklärt, aber das war ja für Sie eine herausfordernde Situation. Sie mussten ran im Haushalt, ob Sie wollten oder nicht. Aufs Geld musste geachtet werden. Essen gehen kam nicht in Frage. Und Sie haben ganz sicher den Vater vermisst. Wo haben Sie Halt gefunden?
Also wir hatten ein gutes Elternhaus. Sehr großen Halt haben uns auch die Großeltern gegeben, die in der Nähe wohnten. Also zu denen hatten wir guten Kontakt. Und zu der jetzt wirklich auch nicht ärmlichen Küche zu Hause war am Sonntag immer das Essen bei der Oma dran. Und das war ähnlich, wie Herr Klink sagt, da gab es dann auch den guten Braten oder die gute Bratwurst oder das, was dann auch das Kinder- und Jugendherz erfreut. Aber insofern, also es klingt jetzt dramatischer, als es war. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass wir ärmlich sind. Wir hatten kein Auto zum Beispiel. Das war auch in der damaligen Zeit noch nicht so schlimm. Wir lebten in Köln, in der Großstadt. Also man konnte alles mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad erreichen. Und das erste Auto, was wir dann hatten, war das Auto, was mein Bruder bekam, als er 19 war. Das war so eine alte Gurke, aber sie fuhr.
Vincent Klink, Bischof Kohlgraf, Sie haben also beide auch etwas, also sagen wir mal, sparsame Kost erlebt, können sich aber heute sehr vieles leisten. Was ist das bessere Essen, Herr Klink? Kaviar oder Currywurst?
Also Kaviar esse ich einmal im Jahr, eine Messerspitze an Silvester. Da haben wir diesen Kaviar dabei. Sonst gibt's das nicht. Weil das hat wirklich mit Luxus nichts mehr zu tun. Ein wirklicher Luxus ist eine Kartoffel, die richtig nach Kartoffel schmeckt. Und da muss man schon ganz schön rumlaufen, bis man das sowas findet. Und oder auch ein Fleisch, das nicht vakuumiert ist, sondern in der Luft gereift ist. Und erfreulicherweise hat sich da ein den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also eine große Menge, also vielleicht sogar die Überzahl, lebt immer schlechter aus der Tüte und aus Tüten, Soßen und so weiter. Und vielleicht der kleinere Teil lebt immer besser und bewusster. Und das hat nichts mit den üblichen Luxusprodukten zu tun, sondern mit den Basisprodukten. Also bei uns in der Nachbarschaft unten hat jetzt eine Sauerbrotbäckerei eröffnet. Sieht also eine Schlange, also ich habe ja jemanden beauftragt, der ansteht, weil ich hasse das Anstehen. Und dort holt man sich dieses Brot. Und das sind vorwiegend junge Leute, die dort ihr Brot kaufen.
Hm. Nun ist es ja so, dass wenn jetzt gesprochen wird über regionale Lebensmittel, auch Bioware, das kann dann durchaus ins Geld gehen. Nun, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich gegen Ramschpreise ausgesprochen. Andererseits müssen viele Menschen aufs Geld achten, haben am Ende des Monats kaum mehr was im Portemonnaie. Die Sozialverbände haben an die sozial benachteiligten Menschen erinnert. Vincent Klink, was ist da Ihr Vorschlag?
Ja, eigentlich muss man nur die Augen aufmachen. Also wenn ich hier von der Wielandshöhe absteige, runter an den Marienplatz, und da gibt's dann auch eine ziemliche, so eine türkische Gegend. Und da kaufen türkische Frauen in türkischen Gemüseläden ein. Diese Frauen müssen ja sparen. Die geben wenig Geld aus fürs Essen, aber sie können kochen. Und die leben in der Regel besser wie die meisten Bundestagsabgeordneten. Das sage ich Ihnen. Man kann bei diesen Ausländern da unten wirklich lernen, was gutes Essen ist, aber man muss es nachher auch kochen können oder sich die Zeit nehmen, das zuzubereiten. Und die Leute haben ja heute keine Zeit mehr, weil sie am Tag 6 Stunden Fernseher gucken müssen, weiß der Teufel, was da schief läuft.
Naja, gut, also da lacht jetzt natürlich mein Mutterherz und da muss ich auch ein bisschen schmunzeln als berufstätige Frau, weil das natürlich in Familien es noch ganz andere Dinge gibt, die Mühe machen und Arbeit machen.
Mütter ist der härteste Job, den es überhaupt gibt. Das weiß ich. Es gibt ja immer diese Ausnahmen, nicht? Also die Mütter sind unter meinem besonderen Schutz. Und ich entwickle auch hauptsächlich Rezepte, die ich so im Internet veröffentliche. Das muss in 15 Minuten erledigt sein, weil die gute Frau muss noch arbeiten gehen, dann Kinder trockenlegen, dieses und jenes rumrennen. Die kann nicht wie die Oma einen halben Tag lang kochen oder wie mein Opa, der ja auch eine Haushälterin hatte, die übrigens hinterher dann Pfarrhausre wurde, ist zu ihrem Bruder, der war Pfarrer. Das ist heute noch mein Vorbild im Kochen.
Hm. Beim Essen, Bischof Kohlgraf, denkt man sicher oder denken vielleicht auch Christinnen und Christen schnell an die Frage von Völlerei, von was darf ich mir überhaupt gönnen? Wann wird es zu viel? Völlerei gilt als eine der 7 Todsünden.
Vielleicht, wenn ich das Gespür dafür verliere, wie viel Arbeit und wie viel Liebe auch in der Produktion, in der Herstellung von Essen auch beruht. Vielleicht ist es gar nicht die Menge, die ich in mich hineinstopfe. Das hält man sowieso nicht lange durch, glaube ich, auf Dauer. Also, sondern vielleicht beruht es wirklich darin, das Gespür dafür zu verlieren, dass dieses Essen dadurch entsteht, also ich denke hier an den Wochenmarkt, 3-mal die Woche vor meinem Haus hier am Dom, wo Menschen sind, die dafür leben, die da Arbeit und auch wirklich wahrscheinlich auch ein Stück Liebe investieren in die Herstellung von Nahrungsmitteln. Und das Völlerei ist vielleicht heute eine Form. Ich las in einer der vorbereitenden Artikel, dass die Hälfte aller Lebensmittel im Grunde in den Müll wandert, und zwar in den Haushalten. Das ist vielleicht die moderne Form von Völlerei. Gar nicht, dass man zu viel isst.
Hm. Passiert Ihnen das nicht, dass Sie Lebensmittel wegwerfen? Oder wie machen Sie das, Bischof Kohlgraf?
Doch, das passiert mir ehrlich gesagt auch. Weil wenn ich im Supermarkt zum Beispiel einkaufe für mich alleine, sind das oft Portionen und Packungen, die kriege ich gar nicht bewältigt. tatsächlich. Und irgendwann hört es auch auf zu schmecken. Wenn das dann wochenlang oder tagelang im Kühlschrank vor sich hin dümpelt, ist es auch nicht mehr appetitlich.
In unserer Gesellschaft ist Wegwerfen von Lebensmitteln auch ein politisches Thema. Wenn man an die Aktivisten denkt, die in der Öffentlichkeit protestieren, Blockaden der Autobahn. Was sagen Sie dazu, Vincent Klink?
Ich habe im Lockdown natürlich aus meinem Kühlhaus des Restaurants gelebt und nach einem Vierteljahr einen Joghurt entdeckt. Und ob Sie es glauben oder nicht, der war noch völlig okay. Also da ist auch die Industrie hinterher, dass dieses Verfallsdatum möglichst kurz ist, damit man es wegwirft und Neues kauft. Und ich bin sehr dankbar, dass der Minister Cem Özi mir da endlich mal richtig Dampf reinlässt in dieses Problem. Die Leute sind so hysterisch, also wenn was verdorben ist, man hat ja eine Nase, das riecht man ja. Und man nimmt natürlich auch den Leuten praktisch jede Entscheidung ab. Die können gar nicht mehr selber entscheiden oder beurteilen. Also ich habe zum Beispiel Orangengrad, das habe ich vorhin erst entdeckt, das sind zwei Faulige. Da schneide ich halt das Faulige da ein bisschen weg und irgendwas wird schon zu retten sein. Aber jetzt nicht mal aus, weil das vielleicht gerade Mode ist. Ich bin ja auch so erzogen worden. Und viele Leute kaufen so billige, meinetwegen Wurst oder so, Nahrungsmittel, das ist in frischem Zustand, müssen wir es eigentlich schon wegwerfen, so schlecht ist das. Und deswegen hat es keinen Stellenwert. Also wenn ein Hackfleisch irgendwie 80 Cent kostet, was weiß ich, zwei Handvoll, dann ist es ja nichts wert, dann können sie ja auch wegwerfen. Und da muss unbedingt ein Umdenken her und dass die Leute durchaus fürs Essen mehr Geld ausgeben, aber dafür auch was Besseres haben. Und es dann eben auch schätzen. Und da gibt es, glaube ich, noch sehr viel zu tun, weil die Lebensmittelindustrie und die Lobby ist die größte in ganz Europa. Das sind nicht die Autos oder sonst was.
Insofern wird die Lebensmittelindustrie auch nichts dagegen haben, dass Essen zum Kult wird. Das würde ich gern gerade noch kurz ansprechen, dieses Essen als Ritual, du bist, was du isst, wird auch viel Essen gepostet. Der Soziologe Andreas Reckwitz sieht das als gesellschaftliches Phänomen, spricht von der Gesellschaft der Singularitäten. Menschen wollen ihre Einzigartigkeit darstellen und bemühen dafür das, was sie kochen und essen. Was denken Sie darüber, Herr Bischof?
Gut, vielleicht ist es auch eine besondere Klientel von Menschen, die ihr Essen ins Netz stellen. Also da käme ich jetzt nicht auf die Idee. Man sagt ja auf der anderen Seite, also diese Gemeinschaftserfahrung von Essen in Familie und so, dass das eher auch abnimmt, also dass Menschen zusammen essen und dann, wenn sie es mal machen, vielleicht dann auch sehr bewusst gestalten. Also dass Essen auch mit Ritualen verbunden ist, das finde ich sogar richtig. Also von mir aus das Tischgebet oder dass man sich bewusst auch hinsetzt. Ich habe irgendwann mal für mich angefangen, mir auch für mich den Tisch schön zu decken, auch wenn ich alleine bin. Also dass ich nicht einfach mich da hinsetze mit dem Pappteller, sondern dass ich mir dann auch einen richtigen Teller und auch Geschirr und auch eine Stoffserviette und dass ich es mir auch irgendwo stilvoll mache, weil ich schon merke, das hat auch etwas mit Lebenskultur zu tun. Das betrifft aber nicht nur das Essen, das betrifft auch andere Fragen des Lebens.
Eine gute Anregung, mal zu überlegen, ob man dann vielleicht doch das Handy mal weglegt oder sich mal nicht mit dem Essen vor den Fernseher setzt, auch als Zeichen der Wertschätzung. Vincent Klink, zum Schluss, Sie sagen, Ihnen reichen zum Essen auch zum Beispiel Kartoffel, Spinat, ein Spiegelei. Dann verraten Sie uns doch zu guter Letzt, wie macht Vincent Klink aus einem Ei ein besonders köstliches Spiegelei?
Es gibt ein ganzes Buch über Spiegelei, nur Spiegelei. Und der berühmte Koch Paul Bocuse hat mal einen Vortrag gehalten von einer Stunde über Spiegelei. Deswegen will ich da jetzt gar nicht davon beginnen, wie man das korrekt brät. Es darf nämlich unten nicht zu dunkel sein. Das Gelbe oben muss eigentlich so um die 60 Grad haben. Also es darf nicht hart werden. Und man muss wirklich hinstehen und darf nicht weglaufen. Man muss sich dem Ding widmen. Und ist eigentlich eine tolle Übung, auch vielleicht sogar für mentales Verhalten oder wie man Geduld trainieren kann und so weiter. Nicht zu viel Hitze, nicht zu wenig. Und diese Hingabe, das haben ja früher diese italienischen Mamas so gehabt. Spaghetti ist das Gleiche. Ich habe noch keinen Koch erlebt, der zu mir gekommen ist, der wirklich gut hat Spaghetti kochen können.
Herr Klink, dann sind Sie doch mal gerade ganz, ganz sanft und gutmütig gegenüber einer vielbeschäftigten Frau und geben mir am Ende noch einen Tipp. Was wäre denn ein Essen, was vielleicht doch schnell zu machen ist?
Also der wichtigste Tipp wäre vielleicht, machen Sie es nicht wie meine Frau. Die kocht Spaghetti und dann setzt sie sich am Sonntag vor den bayerischen Fernsehstammtisch und widmet sich diesem Gericht manchmal nicht. Also man muss einfach dabei bleiben. Und eines der schönsten Gerichte, um mal was anderes wie Nudeln zu machen, Kartoffeln nehmen, auf der Reibe reiben, in eine Pfanne geben, die beschichtet ist mit ein bisschen Butter und einfach so lang braten, bis alles braun ist. Ob das dann ein Rös ist oder ob das so ein Durcheinander ist, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und dann vielleicht noch einen Löffel Quark dazu, da hat man schon was. Das Kotelett, natürlich nichts dagegen.
Wunderbar, das probiere ich jetzt genau so aus. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Vincent Klink. Herzlichen Dank auch allen, die zugehört haben. Mit den Lebensfragen melden wir uns wieder Mitte des kommenden Monats. Eine gute Zeit und bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.